Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext haben wir heute vorgeschlagen Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Liebe Gemeinde, wenn eine Regierung neu antritt, gibt es zunächst eine Vereidigung. Das ist sozusagen die offizielle Einsetzung der neuen Regierung, beziehungsweise des Kanzlers, der Minister und so weiter. Bei Jesus haben wir auch sozusagen eine offizielle Einsetzung. Das ist die Taufe, von der hier in unserem Predigtext berichtet wird. Jesus war vorher übrigens schon aufgefallen. Er hatte nicht geheiratet, was damals so ungewöhnlich war. Normalerweise heiratete ein jüdischer Mann im Alter von 18 bis 20 Jahren. Also wäre nicht mal so lange für euch, liebe Konfis. Nur war Jesus schon etwa 30 Jahre alt. Es gab zwar damals auch schon Leute, die ganz auf die Ehe verzichteten, um für Gott da zu sein. Aber die traten dann einer religiösen Gemeinschaft bei. Das waren damals Pharisäer, Sadduzäer, Essener, also verschiedene religiöse Gruppen im Judentum. Das tat Jesus aber auch nicht. So war schon sein Weg vor der Taufe ungewöhnlich. Das blieb aber mehr oder weniger im Verborgenen. Jetzt beginnt die Zeit, wo er öffentlich auftritt. Und der Anfang war auch hier zugegebenermaßen sehr ungewöhnlich. Da gab es keine frommen Würdenträger, die irgendwelche gewichtigen Worte machen, wie wenn ein Pfarrer eingeführt wird zum Beispiel. Kein Orchester, das irgendwelche festliche Musik macht, sondern nur ein Johannes mit seinem Kamelhaarmantel und das Wasser vom Jordan. Das zeigt, Jesus ist ganz anders als die religiösen Führer damals und heute. Er ist etwas ganz Besonderes. Und was ist das Besondere an ihm? So wie bei einer Regierung, wenn sie offiziell eingesetzt wird, so beginnt nochmal mit der Taufe hier sozusagen die offizielle Wirksamkeit von Jesus. Und wir können hier in diesem Text schon sehr schön sehen, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Das ist bei einer neuen Regierung ja auch so. Da fragt man nicht nur, wer ist das, sondern man will gleich wissen, was wollen die denn? Wofür stehen die denn? Und so fragen wir heute zur Predigt, was tut Jesus? Das wird gleich hier sichtbar. Drei Dinge. Das erste, Jesus versteht uns. Johannes war kein gewöhnlicher Mensch. Er trug einen Kamelhaarmantel und ernährte sich von Heuschrecken. Also, ich weiß nicht, was ihr davon halten würdet, Heuschrecken als heute Mittag. Also ist eher ungewöhnlich, ganz einfache Kost. Und wovon redete er? Dass die Menschen umkehren zu Gott. Und er nahm kein Blatt vor den Mund. Er sagt zum Beispiel, ihr Schlangenbrut, zu den frommen Leuten. Und es wäre zu erwarten gewesen, dass die Leute ihn nicht ernst nehmen, vielleicht sogar gefangen nehmen. Aber sie spürten, dieser Johannes ist nicht irgendein Verrückter. Was er sagt, das kommt direkt von Gott. Er ist ein Prophet. Johannes ist sozusagen der letzte Prophet, also auf dem Scharnier sozusagen zwischen Altem und Neuen Testament. Und so kamen sie zu ihm, hörten ihm zu und ließen sich von ihm taufen. Die Taufe kommt hier zum ersten Mal vor. Es gab zwar vorher schon sozusagen Vorläufer, rituelle Waschungen und so etwas, aber die machte man selber. Die wurden nicht an einem vollzogen, so wie hier die Taufe. Und so ist die Taufe ja ein Zeichen des Neuanfangs. Johannes weiß auch, dass er nicht der Einzige ist, der von Gott kommt und auch nicht der Größte. Er redet sogar ausdrücklich davon, dass nach ihm einer kommt, der viel größer ist. Und dann kommt der Tag, wo dieser eine auf einmal dasteht. Jesus kommt zu Johannes und Jesus will sich von Johannes taufen lassen. Ich stelle mir vor, wie er da so stand, in einer Schlange vielleicht, vor ihm ein Zöllner, einer von dem alle wissen, der nimmt die Leute aus, der kümmert sich nur um sein Geld, hinter ihm steht vielleicht eine Frau, die anderen würdigen sie keines Blickes oder nur mit Verachtung, eine Prostituierte. Die Menschen in der Schlange wissen, wir haben nicht so gelebt, wie Gott es will. Und dazwischen steht Jesus, der von Gott kommt. Das kann auch nicht sein, dachte Johannes. Jesus steht hier mitten zwischen den Sündern? Er ist doch der Mann Gottes. Der braucht doch keine Vergebung und der braucht doch keine Taufe. Schon gar nicht von mir. Ich bin doch vor Gott nichts gegen ihn. Er müsste doch mich taufen und nicht ich ihn. Und so können wir verstehen, dass er sagt, warum kommst du zu mir? Ist doch verkehrt. Ich muss doch von dir getauft werden. Nein, wehrt Jesus ab. Das ist schon richtig so. Wieso tut er das? Warum lässt er sich von Johannes taufen? Interessant ist, was Jesus sagt hier, als Johannes zu ihm spricht. Er sagt nicht, also das ist irgendwie theologisch falsch, was du sagst oder so. Nein. Er sagt nur, lass es jetzt geschehen und dann, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Gerechtigkeit erfüllen, das meint, dass Jesus seine Leute gerecht macht vor Gott. Und das tut er, indem er am Kreuz stellvertretend für uns stirbt. Und damit er am Kreuz stellvertretend für alle Menschen stirbt, muss er selber Mensch sein. Und ein Zeichen dafür ist, dass er sich hier taufen lässt. Und noch mehr. Indem er sich hier taufen lässt, mit den anderen, die mit ihm da stehen, sich taufen lassen, zeigt er auch ihnen nochmal ganz deutlich, ich bin auch ein Mensch. Ich will bei den Menschen sein. Ich will nicht ein paar Meter über dem Erdboden schweben. Ich will die Menschen verstehen und ich will von ihnen verstanden werden. Sonst hätte er auch gleich im Himmel bleiben können. In der Kirche war und vielleicht manchmal auch ist, aber vor allem war dieser Aspekt oft unterbelichtet. Man hat Jesus oft gemalt zum Beispiel mit Heiligenschein als einem, der irgendwie ganz anders ist als die Menschen. Oder in manchen Weihnachtsliedern wird das deutlich. Zum Beispiel im schönen Lied »Ihr Kinderlein kommet«, da hören wir von reinlichen Windeln. Was meint ihr? Waren die Windeln immer sauber von Jesus? Ich glaube ja nicht. Jedenfalls singen wir, wenn wir das Lied singen, machen wir meistens Heiligabend, 16 Uhr, lasse ich die Strophe mal weg. Wir hören in der Bibel ganz eindeutig, dass Jesus ein Mensch war. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Es steht an einer Stelle, dass er müde war. Er musste sich ausruhen. Und nicht nur das, er musste durch Versuchungen hindurchgehen. Er stand nicht über den Dingen und dachte, ach, alles kein Problem für mich. Schon die Frage von Johannes war eine Versuchung für ihn. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich taufe dich jetzt. Dann wäre er so richtig groß rausgekommen, wenn die Leute, die alle zu dem Johannes pilgerten, auf einmal sahen, oh, da ist einer, der ist noch viel größer. Dann wäre er der Held gewesen. Aber er wäre nicht mehr bei den Menschen gewesen. Jesus hat dieser Versuchung widerstanden. Und nach seiner Taufe ging es gleich weiter. Unmittelbar nach unserem Text kommt die Geschichte, wo Jesus vom Teufel versucht wird in der Wüste, gleich dreimal. Er wird auf die Probe gestellt. Und daran sehen wir, er weiß, wie das ist. Er hat der Versuchung widerstanden, hat sich nicht vom Teufel einlullen lassen. Aber er hat es erlebt, wie das ist. Und er weiß auch, wie das ist, wenn es uns so geht. Vielleicht kennen Sie das oder kennst du das auch, dass da irgend so eine Stimme dir einflüstert, komm, mach doch das oder lass das doch, ist doch nicht so wichtig, machen die anderen doch auch so. Und dann kann er dich verstehen, weil er das selbst erlebt hat. Er versteht dich, wenn du schwach bist. Er versteht dich, wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast. In Hebräer 4 heißt es, wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir in allem doch ohne Sünde. Der Hohepriester ist Jesus. Und wir kennen solche Situationen, dass ich vielleicht denke, ja, da ist so ein Sog, der will mich wegziehen von dem, was gut ist. Und Jesus scheint vielleicht ganz weit weg zu sein. Nein, sagt Jesus, ich bin dir gerade dann nah und ich helfe dir. Du brauchst nicht aus eigener Kraft gegen die Versuchung zu kämpfen. Ich bin bei dir. Wenn Jesus auch in den schwachen Momenten des Lebens da ist, kann er wirklich helfen. Das war ihm wichtig, bei den Menschen zu sein. Selbst ein Mensch zu sein. Greifbar, begreifbar. Übrigens auch ein gutes Vorbild für Christen. Wenn Jesus ganz Mensch geworden ist, sollten auch die, die Christen sind, sozusagen menschlich sein. Es gibt einen schönen Spruch, habe ich schon mal auf einem T-Shirt gesehen, mach's wie Gott, werde Mensch. Also, dass auch wir nahe bei den Menschen sind. Nicht denken, ach so, mit den komischen Leuten, die nicht so fromm sind wie wir, wollen wir nichts zu tun haben. Nein, auf andere zugehen, mit ihnen Gemeinschaft haben, sie einladen. Natürlich, nicht, dass wir alles mitmachen, was andere machen, aber dass wir da sind, wo Menschen sind. Dass wir von unserem Glauben reden, aber wir können nur dann gehört werden, wenn Leute auch merken, da sind Christen, die verstehen mich. Die wissen, wie das Leben ist. Die wollen mich nicht nur als Missionsobjekt, die wollen mich nicht nur als Füllmaterial für die Kirche oder als zahlende Mitglieder, sondern als Mensch sind sie mir wichtig. Also gehen wir auf Menschen zu, leben wir mit ihnen, so wie Jesus. Das ist das Erste. Jesus versteht uns, er ist ganz Mensch. Das Zweite, Jesus zeigt uns, wie Gott ist. In unserer Zeit ist es modern, Jesus als vorbildlichen Menschen darzustellen. Sogar der Spiegel kann schreiben, dass Jesus ein sozialer Mensch war, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können. Das ist ja auch nicht falsch. Das Problem ist nur, es bleibt oft dabei. Und wenn Jesus nur ein vorbildlicher Mensch war, dann steht er in einer Reihe mit anderen Leuten, die auch vorbildlich gelebt haben oder Gutes getan haben. Vielleicht Mutter Teresa oder sonst wer. Und dann hätte der Islam recht, der sagt, Jesus ist ein Prophet gewesen. Dann war er halt ein besonders frommer Mensch, der vielleicht besonders viel Gutes zu sagen gehabt hat, aber eben nur ein Mensch. Ja, haben wir gerade ja gehört, Jesus ist Mensch geworden, aber eben nicht nur Mensch. Das ist ja das Wunder. Das ist das Wunder, das wir zu Weihnachten feiern, dass Gott Mensch wird. Also Jesus ist und bleibt auch der Sohn Gottes. Gott selbst. Nachdem Jesus getauft ist, öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes ist da. Wie sah das aus? Wir wissen es nicht. Es steht übrigens nicht in unserem Text, dass da wirklich eine Taube kam. Da heißt es, der Geist kam wie eine Taube, nicht als Taube. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das damals war. Aber für uns hat sich auch nicht der Himmel geöffnet. Da wäre es eher verwunderlich, wenn wir uns das vorstellen können mit unseren kleinen Gedanken. Aber für Jesus war das etwas ganz Besonderes. Und dadurch wird deutlich, Jesus ist eben mehr als ein Mensch. Auch mehr als ein besonders frommer oder sozialer Mensch. Er kommt direkt von Gott. Und darum öffnet sich hier der Himmel. Und dann ist da noch diese Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selbst sagt also, das ist mein Sohn. Übrigens ist dieser Ausspruch ein Zitat aus Psalm 2, Vers 7. Und interessant ist auch, was im Psalm 2 danach kommt, das fehlt hier. Im Psalm 2 kommt nämlich danach, heute habe ich dich gezeugt. Das fehlt hier. Und das heißt, Jesus ist nicht erst seit seiner Taufe Sohn Gottes. Manche Theologen sehen das so, aber nein, Jesus war und ist schon immer Gottes Sohn. Warum ist das so wichtig, dass Jesus Gottes Sohn ist? Man könnte doch sagen, ach, Hauptsache wir haben Gott, was brauchen wir einen Sohn? Und wir haben auch eine Tendenz in manchen Kreisen, dass man gar nicht mehr so viel von Jesus redet, sondern nur noch von Gott. Hört mal Berichte über Kirche, Synoden und sowas, wie da geredet wird. Gott, guter Gott und so, ist ja nicht falsch, aber Jesus fehlt oft. Und so sagen auch die Muslime, ja, es gibt doch einen Gott, ihr Christen, warum habt ihr denn Vater, Sohn und Heiliger Geist? Was braucht ihr drei Götter? Natürlich gibt es nur einen Gott. Und das ist eben das Wunder, dass dieser eine Gott als Vater, Sohn und Geist lebt und wirkt und uns begegnet. Aber man könnte ja mal zurückfragen, woher wissen wir eigentlich von diesem Gott? Muslime sagen, Gott hat Mohammed den Koran offenbart. Da steht alles drin. Da frage ich freundlich zurück, ja wirklich? Es gibt nämlich, oder gab nämlich, mehrere Ausgaben des Koran. Zur Zeit des dritten Kalifen Uthman, das war 644 bis 656 nach Christus, gab es ein Problem. Da gab es Streit, weil es verschiedene Ausgaben des Korans gab, teilweise widersprüchlich. Was sollte man machen? Was hat man gemacht, Uthman? Also eine Version hergestellt, so ein bisschen zusammengeschrieben und die anderen verbrannt, damit es keinen Ärger mehr gibt. Wissen wir wirklich, dass das die richtige Ausgabe war? Könnte ich fragen? Also wir merken, das ist nicht so einfach. Das Problem ist nämlich, als Menschen können wir eigentlich gar nichts von Gott wissen. Wenn Gott wirklich Gott ist, das heißt über uns steht, uns gemacht hat, wie soll ich ihn verstehen? Woher soll ich wissen, wer er ist? Ich kann zwar ahnen durch die Schöpfung oder durch was alles Wunderbares geschieht, dass es einen Gott gibt, aber wer dieser Gott ist, woher soll ich das wissen? Der Himmel ist sozusagen verschlossen für uns. Das ist so, als ob ich vor einer Haustür stehe und klingle. Da bin ich darauf angewiesen, dass von innen einer öffnet. Und so bin ich sozusagen auch als Mensch immer darauf angewiesen, dass Gott sozusagen die Tür zum Himmel öffnet. Das geht nur von ihm aus, nicht von mir aus. Ich kann mich nicht mit meinen Gedanken irgendwie hocharbeiten und philosophieren, irgendwann weiß ich, wie Gott ist. Funktioniert nicht. Schon seit tausenden von Jahren nicht. Aber genau das hat Jesus getan. Er öffnet sozusagen die Tür vom Himmel. Und das gibt es in keiner Religion. Das gibt es nur bei Jesus. Und der offene Himmel, den wir haben, ist ein Zeichen dafür. Durch Jesus sehen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Wenn wir Jesus sehen, brauchen wir nicht mehr zu fragen, wer ist Gott, sondern wir können ihn erkennen. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Und darum ist das so wichtig, dass Jesus Gott, dass er Sohn Gottes ist. Dass er uns Gott zeigt. Er zeigt uns, dass wir Gott ernst nehmen müssen. Er spricht doch eindeutig vom Gericht Gottes, so wie Johannes das auch tut. Vor unserem Predigtext, lest mal nach. Aber Jesus zeigt uns auch die Liebe Gottes, dass er uns retten will vor dem Gericht und dass er uns helfen möchte, auch im Alltag, auch in dem, was dich nächste Woche erwartet, ist er dabei. Als Menschen, wenn wir nur unsere menschlichen Gedanken, Gefühle haben, dann können wir eigentlich nur manchmal verzweifeln. Und mancher denkt, bei dem, was ich so an Schlimmem erlebe oder was in der Welt alles an Schlimmem passiert, wie soll ich da an die Liebe Gottes glauben? Da kann ich nur sagen, schau auf Jesus. Schau darauf, wie er Menschen begegnet ist. Schau darauf, wie er Mut gemacht hat. Schau darauf, wie er andere getröstet hat. Wie er Wunder getan hat. Und schau auf das Kreuz und auf die Auferstehung, auf seine Macht. Durch ihn sehen wir Gott. Und wenn Jesus der Sohn Gottes ist, können wir uns auch darauf verlassen, sein Weg, den er gegangen ist, es ist wirklich Gottes Weg. Das ist nicht eine Idee eines religiösen Genies oder eines Betrügers, sondern er kommt direkt von Gott. Und sein Weg zum Kreuz war nicht etwas Verrücktes oder ein Unfall oder ein Scheitern. Es war das, was Gott für ihn vorgesehen hat und für uns. Und darum sagen wir es ja auch im Glaubensbekenntnis auch eben wieder. Ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn, den einzigen wahren Sohn. Und das gehört unbedingt dazu zum christlichen Glauben, dass Jesus von Gott kommt, Dadurch unterscheiden sich Christen, zum Beispiel von Muslimen, aber auch von den Zeugen Jehovas und auch von Leuten, die meinen, Jesus sei nur ein soziales Vorbild oder irgendwie ein religiöser Mensch gewesen. Er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er zeigt uns, wie Gott ist. Ein drittes und letztes. Jesus opfert sich für uns. Die Taufe war schon damals ein Zeichen der Vergebung. Vor unserem Text wird berichtet, wie Johannes die Leute taufte. Und dann steht als erstes, dass er predigte. Und was predigte er? Er predigte Buße. Buße heißt das griechische Wort nichts anderes als Umkehr oder Bekehrung. Von Anfang an war also klar, Bekehrung, Leben mit Jesus gehört zur Taufe dazu. Man ist nicht einfach ein Christ, nur weil man getauft ist. Auch wenn man das oft in der Kirche hört. Zur Bekehrung gehört, dass man diese Vergebung von Jesus annimmt, weil man weiß, ich bin schuldig vor Gott. Die Leute, die sich damals taufen ließen, sie gaben ja damit zu. Ja, auch ich bin ein Sünder. Auch ich brauche Vergebung. Wenn Jesus sich auch taufen lässt, macht er sich sozusagen freiwillig zum Sünder. Nicht, weil er irgendwas falsch gemacht hätte, sondern weil er freiwillig das tat, was Sünder tun. Und so ist die Taufe an dieser Stelle schon ein Zeichen für das, was später kommt, für seinen Tod am Kreuz. Das Kreuz war ein Foltertod für grausame Verbrecher. Jesus war der Letzte, der diesen Tod verdient hätte. Er war der einzige Mensch bis heute, der immer so gelebt hat, wie Gott es will. Aber freiwillig hat er das auf sich genommen, für uns, damit wir nicht mehr sterben müssen. Nicht am Kreuz und nicht in der Ewigkeit. Und mit ihm können wir leben für immer. Nochmal, die Taufe durch Johannes weist schon darauf hin. Von Anfang an, vom ersten Beginn seiner Wirksamkeit bis hin zum Kreuz, ist das sein Auftrag. Sünder zu Gott rufen, weil er sich selbst zum Sünder macht, stellvertretend für uns. Dass er sogar die Strafe für Sünder übernimmt am Kreuz. Das Kreuz schimmert übrigens noch an anderen Stellen in unserem Text durch. Ich mache mal ein bisschen Bibelkunde mit euch heute. Gott sagt über Jesus, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Satz erinnert an zwei Stellen im Alten Testament. Einmal ein Vers aus dem Propheten Jesaja, den haben wir in der Lesung gehört, wo Gott über den sogenannten Gottesknecht spricht. Und dieser Gottesknecht ist der, der die Schuld der Menschen trägt, kann man bei Jesaja lesen. Über diesen Gottesknecht sagt Gott, siehe, das ist mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und das ist fast wörtlich das, was Gott auch hier über Jesus sagt. Also darum, nochmal, völlig klar, hatten wir letzten Sonntag schon, dass Jesus der Gottesknecht ist, von dem Jesaja gesprochen hat. Der für die Schuld der Menschen stirbt. Und noch ein Vergleich aus dem Alten Testament, die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak. Abraham ist ja sozusagen der erste Israelit, dem Gott versprochen hat, ich mache ein großes Volk aus dir. Und der Anfang dieses Volkes war sein Sohn Isaak. Und nun möchte Gott den Abraham testen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Er möchte testen, ob er auch das Kostbarste hergibt, was er hat, nämlich seinen Sohn. Und damit auch alles, was Gott ihm versprochen hat. Und er sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Der Sohn, den du lieb hast. Und hier spricht auch Gott von dem Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Auch hier also die Parallele. Und damit wird deutlich, so wie Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, in Klammern musste natürlich nicht, Gott wollte ihn nur testen, Klammer zu, aber so opfert auch Gott seinen Sohn Jesus. Gott hat das Kostbarste, was er hat, gegeben für uns, für sie, für dich, für mich. Weil Jesus sich geopfert hat, müssen wir nicht mehr geopfert werden, so wie Isaak. Bis heute ist die Taufe ein Zeichen dafür. Natürlich nur, wenn man auch, hat mir schon gesagt, im Glauben an Jesus lebt, umkehrt und nicht nur so auf dem Papier getauft ist. Aber wenn du mit Jesus lebst, zu ihm gehörst, dann kann die Taufe dir ein ganz starkes Zeichen sein. Ja, was Jesus am Kreuz getan hat, gilt auch für dich. Da können wir nur staunen drüber. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Aber Gottes Liebe ist so groß, dass er das alles macht für uns. Wir sehen, in diesen kurzen Versen über die Taufe von Jesus ist eigentlich schon sein ganzer Weg mit drin. Insofern kann man sich tatsächlich mit einer Vereidigung einer neuen Regierung vergleichen. So wie eine Regierung sich öffentlich verpflichtet, für das Wohl des Landes zu sorgen, so wird hier öffentlich gezeigt, was Jesus tun wird und was er auch für uns tut. Er versteht uns, weil er Mensch ist. Er zeigt uns, wie Gott ist, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Und er opfert sich für uns. Nochmal zur Regierung. Bei einer Regierung kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man die nun wählt oder nicht. Aber bei Jesus kann es eigentlich nur eine Antwort geben. Ja, ich will ganz mit dir leben. Ich will, dass du sozusagen die Regierung über mein Leben übernimmst. Grundsätzlich, aber auch für jeden Tag neu. Ich will die neue Woche, die beginnt, ich will sie ganz bewusst mit dir leben. Wollen Sie? Willst du das? Lass uns beten. Das ist so etwas Großes, dass du, Jesus, gleichzeitig Mensch und Gott bist. Dass du uns so nahe gekommen bist und dass du uns gleichzeitig Gottes Liebe zeigst. Und dass du dich selbst gegeben hast für uns am Kreuz. Und so wollen wir staunen über dich und ganz neu Ja sagen zu dir. Amen.
Unser Herr, unser Vater, unser Gott, du kennst unser unbeständiges Herz. Auch unsere Wertmaßstäbe sind dem Wechsel unterworfen, ebenso unser Denken und unser Fühlen. Wir möchten aber, dass du die Mitte unseres Lebens bist und bleibst. Wir bitten dich, halt uns fest in deiner Liebe, lass uns bei deinen Worten bleiben, im Gebet und in der Gemeinschaft deiner Kinder. Herr, wir bitten dich für die Politiker in unserem Land, in unserer Stadt. Hilf ihnen bei den so oft schwierigen Entscheidungen. Lehren sie, das Gute zu wollen, nach deinen Geboten. Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkündigen und geistige Verantwortung tragen. Schenke ihnen deinen Geist, damit sie dein Wort verstehen und es verkündigen können. Wir befehlen dir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde und im CVJM an, ebenso wie unser Presbyterium. Schenke ihnen Kraft und Freude an ihrem Dienst. Wir bitten dich für die, die kranke und schwache Menschen pflegen, zu Hause oder in den Krankenhäusern und Pflegeheimen. Wir bitten dich für die Trauernden, die Kranken, die Hoffnungslosen in dieser Welt, in unserer Gemeinde, ja in unserer Nachbarschaft. Wir bitten dich für Frieden in der Welt. Wir denken beispielhaft an die Menschen in der Ukraine, in Russland, im Iran, im Sudan, in Gaza und in Israel. Wir befehlen dir auch die verfolgten Christen in aller Welt an, wie zum Beispiel in Nordkorea. Schenke ihnen Kraft, durchzuhalten und deine Botschaft weiterzugeben. Amen. Und alles, was uns jetzt noch bewegt, ach, hatten wir schon.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.